Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Schon vor 60 Jahren sah der bekannte Schriftsteller H.G. Wells die Entwicklung voraus, als er die erste Fahrt zum Mond in abenteuerlicher Weise beschrieb. Es ist das erste Unternehmen von Menschen, den Erdtrabanten in 385.000 Kilometer Entfernung zu erreichen. So begann es.
Ein feierlicher Augenblick in der Geschichte der Menschheit. Wir steigen auf!
Das war ein Trailer von 1964 zu dem Film Die erste Fahrt zum Mond. Und obwohl die Raumanzüge eher wie Schlafanzüge aussahen, war es ein echter Blockbuster. Und eine Vision, die 5 Jahre später Wirklichkeit werden sollte. Heute stehen wir vor einem neuen Mondkapitel, das kaum weniger nach Science-Fiction klingt und ebenfalls bald Wirklichkeit werden könnte. Nämlich die Besiedelung von Mondhöhlen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schneller Schlau, dem Wissenspodcast von PM. Ich bin Andreas Albes und begrüße unseren Mondexperten Tim Rusner, besser bekannt als Astro Tim auf YouTube. Hallo Tim.
Ja, hi Andreas, danke für die Einladung und ich freue mich wirklich galaktisch darüber, heute in das Thema Mondhöhlen einzusteigen.
Tim, Mondhöhlen, das klingt jetzt wirklich sehr nach Jules Verne, aber tatsächlich sucht die NASA nach Höhlen auf dem Mond.
Absolut. Sie sucht danach, hat sie sogar schon gefunden und das Ganze mit dem unglaublichen Ziel, diese Höhlen zu besiedeln. Also wirklich Science Fiction. Und man hat schon unterirdische Höhlensysteme auf dem Mond entdeckt, die wirklich gigantisch groß sind. Auf die Größe kommen wir wahrscheinlich gleich noch genauer zu sprechen.
Auf jeden Fall. Sag mal, aber wenn man die schon entdeckt hat, also reingeklettert in so eine Höhle, ist ja noch niemand.
Nee, genau, also das steht noch aus. Bisher war noch nie ein Mensch in so einer Mondhöhle. Das haben also auch die Apollo-Astronauten noch nicht gewagt. Aber man hat sie mit Hilfe des Lunar Reconnaissance Orbiters gefunden. Das ist ein NASA-Satellit, der schon seit 2009 den Mond umkreist. Und der operiert mit ja wirklich hochtechnologischen Radarinstrumenten. Und damit sucht er nach Mondlöchern in der Oberfläche. Die nennt man Skylights. Und das sind nicht nur Eingänge zu potenziellen Höhlensystemen, sondern diese Skylights, die geben auch einen ersten Einblick in die geologische Struktur des Mondes. Denn wir sehen ja erstmal nur die Mondoberfläche. Das heißt, alles, was da drunter liegt, ist für uns ein großes Geheimnis. Aber mit der Analyse dieser Radardaten können wir das dann abschätzen und auch, wie groß und stabil diese Mondhöhlen sein könnten.
Das heißt, diese Skylights muss ich mir dann wirklich wie so ein Dachfenster zu so einer Mondhöhle vorstellen und diese Skylight gibt dann den Weg frei zu einem Labyrinth aus Tunneln?
Möglicherweise ja, das wissen wir noch nicht genau, denn wie verzweigt diese Höhlensysteme sind, das ja liegt noch im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln. Aber was wir schon wissen ist, es gibt riesige Hohlräume. Denn diese Skylights sind die Eingänge zu gigantischen Mondhöhlen. Kann sein, dass sich dann da noch Tunnel anschließen. Das wird in der Zukunft herauszufinden sein. Wir haben aber schon einige konkrete Höhlen gefunden. Und witzigerweise liegt eine der interessantesten direkt in der Nähe der Apollo 11 Landestelle. Das finde ich irgendwie ja wieder so ein kosmischer Zufall. Ne? Da, wo das erste Mal Astronauten auf dem Mond gelandet sind, liegt auch direkt eine der vielversprechendsten Mondhöhlen.
Das heißt, also jetzt mal theoretisch hätten die da reinfallen können, wenn sie nicht aufgepasst hätten?
Theoretisch ja. Vor allem, wir wissen ja, dass die Apollo 11 Landung, die war ja relativ abenteuerlich. Also Buzz Aldrin hat ja da dann noch mit all seinen Fähigkeiten gesteuert. Wie nah die jetzt an dem Loch waren, weiß ich nicht genau, aber könnte man sich jetzt spektakulärerweise so vorstellen, dass sie da hätten reinfallen können. Von der Größe her auf jeden Fall, denn diese Höhle, die im, wie schon gesagt, Mare Tranquillitatis liegt, das ist ja hier die Region, wo Apollo 11 gelandet ist, die hatten einen Eingang, der ist 100 Meter breit. Also da kann man schon mal aus Versehen reinfallen. Und hinter diesem riesigen Eingang erstreckt sich dann ein Hohlraum, der mindestens 80 Meter lang und 45 Meter breit ist. Also das wissen wir schon, aber könnte auch sein, dass sich da noch ein Tunnelsystem anschließt, ja.
Wow, das ist ja riesig. Sag mal, wenn die NASA so fieberhaft nach Höhlen sucht, dann ja nicht ohne Grund. Und soweit ich dich verstanden habe im Vorgespräch, ist der Plan ja offensichtlich, dass die durch diese Höhlen eines Tages Raumstationen wie die ISS ersetzen wollen oder ergänzen wollen, ist richtig?
Genau, also eine Ergänzung soll es auf jeden Fall werden. Vielleicht kann man damit sogar Raumstationen komplett ersetzen, denn Raumstationen haben einfach jede Menge Nachteile. Es ist teuer, man muss sie instand halten. Man ist ja gar nicht auf dem Himmelskörper selbst, sondern im Orbit. Und deswegen überlegt man eben, ob man durch eine dauerhafte Besiedelung dieser Höhlen eine Raumstation im Mondorbit komplett ersetzen könnte.
Dann sei doch mal Mondmakler. Was sind die Vorteile einer Mondhöhlenbesiedlung?
Jede Menge. Also wenn wir jetzt in Richtung Raumstation denken, da gibt es ja den Plan, eine Raumstation um den Mondorbit zu bauen. Und wir wissen auch, dass die ISS wohl in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen wird. Das heißt, da in Sachen Raumstation wird sich einiges tun. Jetzt könnte man ja einfach sagen, naja, warum denn eine künstliche Raumstation bauen? Der Mond ist doch schon da. Und das ist doch quasi eine Art Raumstation, die uns einfach schon von Natur aus umgibt. Ist ja so. Der Mond ist ja gar nicht weit weg und ist im stabilen Erdorbit. Es gibt viel mehr Platz als auf so einer Raumstation. Wir könnten auch noch vor Ort Forschung betreiben und einfach diese natürlichen Merkmale ausnutzen. Und deswegen wäre das aus meiner Sicht eigentlich eine sehr elegante Lösung zu sagen. Wir nutzen den Mond als natürliche Station.
Sag mal, aber warum eine Mondhöhle? Man könnte jetzt theoretisch ja auch Mondhäuser auf den Mond bauen.
Genau, theoretisch ja, aber wie wahrscheinlich alle Apollo-Astronauten uns berichten würden, ist es auf der Mondoberfläche, naja, so ein bisschen ungemütlich. Die waren ja zum Glück vor den Temperaturen durch ihre Raumanzüge geschützt, aber es wird auf dem Mond tatsächlich überraschend heiß, wissen viele Leute gar nicht. Man würde sich jetzt eher intuitiv vorstellen, man erfriert auf dem Mond, was man auch kann, aber tagsüber würde man bei 130 Grad verbrennen. 130 Grad.
Okay.
Und wenn die Sonne dann weg ist, dann würde man eben bei minus 170 Grad erfrieren. Also egal, zu welcher Tageszeit man dort ankommt, ist es sehr unangenehm.
Das heißt, wir haben Temperaturschwankungen von 300 Grad zwischen Tag und Nacht.
Wahnsinn, ne? Und obwohl der Mond ja ungefähr denselben Abstand zur Sonne hat wie die Erde, da sehen wir, was eine Atmosphäre ausmacht. Also hätten wir unsere Atmosphäre nicht, hätten wir auch solche unschönen Temperaturschwankungen. Und auf dem Mond kommt dann auch noch erschwerend hinzu die kosmische Strahlung. Auch durch die werden wir von unserer Erdatmosphäre geschützt. Das heißt, woran man jetzt zuerst sterben würde, weiß man nicht genau, aber an irgendwas davon auf jeden Fall. Temperaturen, kosmische Strahlung, kein Sauerstoff und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir eben diese Höhlen unter der Oberfläche. Da haben wir schöne, konstante Temperaturen von ungefähr 17 Grad. Kommt natürlich auf die Höhle an, aber ungefähr 17 Grad. Und die dicke Gesteinsschicht, die schirmt die kosmische Strahlung ab. Das heißt, all die Nachteile der Mondoberfläche umgehen wir in diesen Höhlen.
Okay, 17 Grad, das ist ja wirklich ein sehr angenehmes Klima und das hätte man ja dann wirklich das ganze Jahr über.
Genau, komplett konstant. Das heißt, man braucht gar keine Klimaanlage mehr, ne?
Okay, das ist dann also sozusagen Klimaanlage und Strahlenschutz in einem. Und jetzt verstehe ich, warum die Mondhöhlen so wahnsinnig interessant wären. Man würde sich wahnsinnig viele Bauteile sparen für eine Raumstation auf dem Mond, weil es einfach naturgegeben ist, Menschen zu schützen vor Strahlung und Temperaturschwankungen.
Genau. Ich habe lange mit Professor Jaumann gesprochen. Das ist ein renommierter Planetologe, also ein Planetenforscher. Hätte ich das schon als Student gewusst, dass dieser Job existiert, hätte ich das wahrscheinlich gemacht. Und der hat das sehr schön formuliert. Der hat gesagt, normalerweise müsstest du einen halben Meter Mondstaub auf deine Station packen, also auf der Mondoberfläche, um dich vor der Strahlung zu schützen. Aber in den Höhlen bekommst du diesen Schutz gratis von der Natur.
Klasse. Sag mal, weiß man denn auch, wie diese Höhlen entstanden sind?
Also man weiß es relativ sicher, es war aber niemand dabei, denn das liegt schon Milliarden Jahre zurück. Und damals war der Mond sehr vulkanisch aktiv, was man heute auch gar nicht mehr vermuten würde. Also der Mond war wirklich eine Lava-Hölle, könnte man sagen. Und irgendwann hat diese geologische Aktivität aber abgenommen. Die Lava an der Oberfläche ist erkaltet, aber darunter floss sie noch weiter. Und als sie schließlich abfloss, haben sich dann diese Hohlräume, die man sich wie so eine Art Röhre, ja, so eine Lavaröhre vorstellen kann, die sind dann zurückgeblieben.
Aber solche Lavaröhren gibt es ja auch bei uns auf der Erde. Auf Hawaii zum Beispiel, die Kasumura Cave auf Hawaii, soweit ich weiß, ist, glaube ich, fast 70 Kilometer lang und damit die längste einzelne Lavaröhre der Welt. Kann man das so ungefähr vergleichen?
Genau, vom Prinzip her kann man das vergleichen, also vom Entstehungsprinzip. Und steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, mal nach Hawaii zu reisen, um sich das anzugucken. Habe ich leider bisher noch nicht geschafft.
Wunderbar, sag Bescheid, ich komme gerne mit.
Ja, Betriebsausflug nach Hawaii, finde ich gut. genau, also man kann das schon vergleichen mit einem Unterschied, der sehr spannend ist. Denn man vermutet, dass sehr viele Mondhöhlen noch viel größer sein könnten als diese größte irdische Lavahöhle. Und 65 Kilometer Länge ist ja schon wirklich gewaltig. Aber auf dem Mond reden wir von noch gewaltigeren Ausmaßen, was man sich auch einfach erklären kann, denn wir haben ja eine geringere Schwerkraft auf dem Mond und das führt dazu, dass Strukturen größer werden können, bevor sie einkrachen. Und das heißt, wir reden hier ja von etlichen Kilometern, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und das macht es natürlich besonders interessant für die Forschung, denn erstmal haben wir sehr viel Platz dort reinzugehen, sich das alles anzuschauen. Wir haben gewaltigen Platz für potenzielle Siedlungen, für Mondbewohner in der Zukunft. Und wir können da auch sehr schön dann an der vulkanischen Geschichte des Mondes drin forschen.
Und dann sind solche Höhlen natürlich auch Depots für natürliche Ressourcen. Ich habe gelesen, gefrorenes Wasser, seltene Mineralien, alles Faktoren, die für zukünftige Missionen auf dem Mond genutzt werden könnten.
Genau, also wir wissen jetzt mittlerweile schon, dass es auf dem Mond große Wasservorräte gibt. Die meisten davon sind im Mondgestein gebunden, im Mondstaub, im sogenannten Regolith.
Und das weiß man wirklich sicher, dass es Wasser gibt?
Ja, also man hat gerade in der Südpolregion des Mondes auch durch eben mondgebundene Satelliten wie den Reconnaissance Orbiter hat man gigantische Wasservorräte gefunden. Ich glaube, in einem Vorkommen am Südpol des Mondes hat man mehr gebundenes Wasser gefunden, als im gesamten Bodensee vorhanden ist. Das ist schon mal ein Anfang. Aber jetzt kommt das Spannende: in diesen Mondhöhlen, da haben wir die Chance, nicht nur Wasser zu finden, das in Gestein gebunden ist, was man erstmal extrahieren müsste, sondern vielleicht Eis und einfach natürliche Wasservorkommen zu finden, die man sofort anzapfen könnte.
Denn und warum ist das in den Höhlen so?
Da dringt ja kein, also in den meisten Höhlen oder in viele Höhlen dringt kein Sonnenlicht. Die sind dann wirklich so gelegen, dass da nie das Sonnenlicht reinkommt. Und wir haben ja eben gehört, wie heiß es mit dem Sonnenlicht auf dem Mond werden kann. Das heißt, wenn das Sonnenlicht dort nicht reinkommt, kann das Wasser nicht verdunsten und bleibt dann eben dort erhalten. Also stehen die Chancen ganz gut, dass die ersten Mondsiedler so eine Höhle betreten und gigantische Eisvorkommen finden. Und damit wäre die Wasserversorgung für die Basis schon mal gesichert.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig, Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Also ich verstehe so langsam, warum die Höhlen so wahnsinnig interessant für die Raumfahrt sind. Jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt man in so eine Höhle rein? Wenn solche Höhlen diese gigantischen Ausmaße haben mit Höhen von bis zu 100 Metern oder Tiefen von bis zu 100 Metern, dann kann man da ja nicht so einfach reinkraxeln.
Kann man vielleicht schon, aber wäre wahrscheinlich keine gute Idee. Ich habe vor kurzem angefangen, der YouTube-Algorithmus steckt einem ja dann immer ganz komische Sachen vor, wenn man zu lange YouTube guckt, mir Videos anzugucken von Höhlenforschern, die in Höhlen verloren gegangen sind. Also das wäre kein Beruf für mich. Und die NASA sieht das anscheinend ähnlich. Deswegen möchte man erstmal keine Astronauten oder Menschen dort reinschicken, sondern Roboter. Und da gibt es wirklich schon super spannende Konzepte, was auch zeigt, dass das, worüber wir hier reden, das ist keine Fantasterei oder so. Da gibt es wirklich schon ganz konkrete Konzepte für Roboter. Einer davon ist der Moon Diver. Das wäre so eine Art Weltraumseilbahn, könnte man sagen, mit der man dann Material dort rein transportieren könnte oder Kameras, vielleicht eine GoPro oder so. Am spannendsten finde ich aber den sogenannten ReachBot und der wird an der Stanford University entwickelt.
ReachBot, das klingt so wie ein Transformer aus dem Zimmer meines Sohnes.
Ein bisschen so kann man sich das vorstellen. Oder eher wie so eine Art Robo-Spider-Man am ehesten. Denn der ReachBot sieht wirklich aus, wenn man sich mal das Konzept anguckt, wie so eine Weltraumspinne. Eine Robo-Weltraumspinne. Und er hat lange Greifarme, mit denen er sich dann an den Felswänden festhalten kann. Und es muss sehr speziell konstruiert sein, denn wir reden ja hier von keinem irdischen Gestein, sondern Mondgestein. Wir haben viel Regolith, der sehr, ja, da kann man leicht drin stecken bleiben in diesem Mondstaub. Das heißt, dieser ReachBot, der braucht eine sehr spezielle Technik. Und der soll sich dann spinnenartig durch diese Höhlen kraxeln und dann Proben sammeln und Messungen vornehmen.
Sag mal, nun ist es ja so, dass die NASA in Wahrheit gar nicht so sehr am Mond interessiert ist, denn wir wissen ja schon ganz, ganz viel über den Mond, sondern dass der Mond eher so eine Art Versuchslabor für bemannte Mars-Missionen ist, denn der Mars ist ja das eigentliche Ziel der großen Raumfahrtenaktion. Stimmt es denn, dass auf dem Mars ganz ähnliche Höhlensysteme vermutet werden?
Genau, richtig. Du hast das recht, der Mond ist so ein bisschen der Zwischenstopp zu unserem großen Ziel, eine interplanetare Spezies zu werden. Und dafür brauchen wir nun mal den Mars. Und ja, praktischerweise ist es tatsächlich so, auf dem Mars wurden auch solche Höhlensysteme entdeckt. Und da hat man auch schon durch ähnliche Orbiter wirklich konkrete Angaben machen können. Zum Beispiel über eine Höhle, die am Hang des Pavonis Mons liegt. Das ist ein Berg auf dem Mars. Also diese Marsberge und Vulkane haben immer sehr schöne Namen. Und da haben wir einen Eingang oder ein Loch, das 35 Meter breit ist, also auch schon sehr breit, das wirklich in die Tiefe führt. Man weiß noch nicht so ganz viel darüber, weil die Erforschung auf dem Mars ein bisschen schwieriger ist als auf dem Mond.
Warum ist es so viel komplizierter?
Also es ist wirklich ganz platt gesagt, du kommst schwieriger hin. Es ist nicht so einfach, zum Mars zu fliegen und dort auch mit Robotern oder Orbitern Untersuchungen durchzuführen. Wenn man sich das mal vorstellt, zum Mond braucht man nur 3 Tage. Zum Mars hingegen, gut, da waren ja jetzt noch keine Astronauten, das heißt, das wissen wir noch nicht genau, wie lange man bemannt dorthin bräuchte, aber man braucht definitiv mehrere Monate zum Mars. Und das macht dann auch die Steuerung von Robotern viel komplizierter, weil ich eben eine gewisse Zeitverzögerung habe. Transport von Menschen und Material, also die gesamte Logistik zum Mars ist viel, viel schwieriger als zum Mond.
Sag mal, jetzt hast du ja eben schon den Transport von Material angesprochen. Wie sieht es denn mit der praktischen Seite des Höhlenlebens aus? Denn man braucht ja eine ganze Menge mehr als nur ein Dach über dem Kopf, wenn man so eine Mondhöhle besiedeln und darin leben will. Was muss man da alles hinbringen?
Ja, eine ganze Menge. Sachen von der Erde in den Weltraum, auf den Mond oder auch nur auf die ISS zu bringen, birgt natürlich immer gewisse Schwierigkeiten. Das heißt, der Königsweg, sage ich mal, ist es, das, was man braucht, vor Ort herzustellen. Und das plant die NASA im Rahmen des Artemis-Programms. Das Artemis-Programm ist ja ein wirklich groß angelegtes Programm, das uns zurück zum Mond bringen soll. Es sollen Menschen wieder auf dem Mond landen, es sollen Menschen dauerhaft dort arbeiten und forschen und es soll eine Fabrik auf dem Mond errichtet werden. Also kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so einen gigantischen 3D-Drucker. Damit soll man dann einerseits Wasser und Sauerstoff aus dem Mondgestein extrahieren können, denn wir haben ja gerade schon festgestellt, das gibt es dort in rauen Mengen. Und dann kann man aus dem Regolith auch sofort Bauwerke oder Ersatzteile drucken. Also eigentlich super praktisch. Und das heißt, wir können das, was wir zum Atmen und zum Trinken brauchen, können wir vor Ort gewinnen und, das finde ich besonders interessant, den Treibstoff für die Raketen können wir auch aus dem Regolith extrahieren.
Wow, sag mal, das klingt alles jetzt schon so konkret. Gibt es denn eine ungefähre Vorstellung, wann diese Pläne Realität werden könnten?
Ja, es gibt eine ungefähre Vorstellung, die leider immer weiter nach hinten verschoben wird. Bis letztes Jahr, glaube ich, hieß es sogar noch, dass schon 2024 die ersten Menschen im Rahmen von Artemis wieder auf dem Mond landen sollten. Dann wurde es verschoben, 2025 hieß es dann. Und jetzt wurde es nochmal verschoben, leider. Das heißt, die Träume geraten immer weiter in die Zukunft. 2027 tatsächlich ist jetzt gerade das Ziel für die erste bemannte Artemis-Landung. Vorher möchte man nochmal in einer weiteren Artemis-Mission einmal Astronauten um den Mond rumschicken und wieder zurück ohne Landung. Und dann sollen sie erst landen. Also wir reden jetzt von 2027, aber wenn du mich fragst, kann es auch gut 2028, 2029 werden. Also wir brauchen noch ein bisschen langen Atem. Aber wenn das dann passiert, das ist jetzt natürlich alles Kaffeesatzleserei, ne? Muss man mal gucken, dann wird es das erste Mal sein, dass Astronauten wieder den Mond betreten seit dem Apollo-Programm, was ich total irre finde, dass damals wirklich die bemannte Mondexploration erstmal aufgehört hat für über 50 Jahre.
Und wir jetzt das heißt, wieder es waren anfangen. Über 50 Jahre keine Menschen mehr auf dem Mond. Und alle, die da waren, Amerikaner, richtig?
Alle, die da waren, Amerikaner, absolut, ja. Ich glaube, im Rahmen von Artemis soll ein Kanadier mitfliegen. Also immerhin wird es ein bisschen internationaler. Ja, ist dann die Frage, was machen die da mit den Mondhöhlen? Ich schätze mal, dass dann bei der ersten Artemis-Landung die Astronauten noch nicht direkt in diesen Höhlen rumkraxeln werden. Das ist einfach zu gefährlich. Ne? Die NASA spielt da natürlich auch ein bisschen auf Sicherheit, verständlicherweise. Mhm. Man will nicht riskieren, dass dann da ein Astronaut direkt in so einer Höhle abstürzt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann bei einer der Mondlandungen danach, dass dann diese Höhlen sich von Menschen angeguckt werden und vorher wird das eine Sache für Roboter bleiben.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Sag mal, dann versucht die NASA ja wohl auch zu verstehen, wie die Lebensbedingungen innerhalb dieser Höhlen sind. Und das Einzige, wie man das kann, ist ja, Parallelen auf der Erde zu finden. Gibt es denn Orte auf der Erde, die ungefähr so sind, wie eine Mondhöhle sein könnte, wo man so eine ähnliche, ich sag mal, biologische Struktur vorfindet und ähnliche Dimensionen?
Wir haben ja eben schon gesagt, auf Hawaii hast du zum Beispiel solche Lava-Röhrensysteme, gibt es auch an anderen Orten der Erde. Wir wissen, dass dort Organismen überleben können. Jetzt hast du natürlich in diesen irdischen Lavaröhren nicht die anderen erschwerten Bedingungen des Mondes. Das heißt, es ist nur bedingt vergleichbar. Ein Ort, den ich immer gerne heranziehe als Vergleich für Leben im Weltraum, sind die Tiefseevulkane. Hydrothermale Quellen, man nennt die auch schwarze Raucher, gibt es bei YouTube ganz beeindruckende Videos, wo dann wirklich am Boden der Tiefsee qualmt dann aus so einem Tiefseevulkan Material raus. Und da gedeiht Leben unter extremsten Bedingungen. Hoher Druck, völlige Dunkelheit, weit weg vom Sonnenlicht. Wir sind ja am Boden der Tiefsee. Und da wird dann chemische Energie statt Sonnenlicht genutzt, um das Leben am Laufen zu halten. Und nicht wenige Forscher sagen, dass wahrscheinlich das Leben auf der Erde in solchen hydrothermalen Quellen entstanden ist. Denn das ist ja immer noch eine ungeklärte Frage. Wir wissen zwar ganz gut, wie Leben funktioniert und so, aber wie Leben ursprünglich entstanden ist, kann dir kein Wissenschaftler beantworten. Ja, aber der heißeste Tipp ist irgendwie in so einer hydrothermalen Quelle. Und das könnte man vielleicht mit solchen Bedingungen im Weltraum vergleichen.
Das heißt, die Organismen, die in diesen schwarzen Rauchern leben, könnten uns Hinweise darauf geben, ob es Leben in Mond- oder Marshöhlen gibt.
Genau, ne? Weil ich meine, Zitat aus Jurassic Park, mein Lieblingsfilm, das Leben findet immer einen Weg. Und wir wissen aus diesen hydrothermalen Quellen, unter anderem, es gibt ja noch ganz andere Lebensformen, was weiß ich, so ein bisschen Schwefel, Tümpel und so, dass Leben unfassbar anpassungsfähig ist. Und wenn wir auf der Erde in solchen extremen Umgebungen Leben finden, warum dann nicht auch in den geschützten Mondhöhlen? Die klingen ja fast gemütlich im Vergleich dazu, wenn wir hier wirklich Eisvorkommen haben.
Ja, du hast es ja schon erwähnt, die Temperaturen von 17 Grad, das klingt ja wirklich super angenehm.
Ja, 17 Grad, Wasservorkommen, sauerstoffgebunden im Regolith. Also es wäre jetzt nicht die allergrößte Überraschung aller Zeiten, wenn wir dort einfache Lebensformen finden.
Sag mal, gibt es denn auch schon konkrete Pläne für eine kommerzielle Nutzung der Mondhöhlen? Wer auch immer so etwas plant, denkt ja weiter in die Zukunft. Und einfach zu sagen, wir benutzen den Mond als eine Art Rampe zum Mars, ist ja relativ kurz gedacht.
Ja, absolut. Und es wird auch ein wichtiger Bestandteil sein, diese Mondbesiedelung und die Marsbesiedelung voranzutreiben, wenn das sich eben wirtschaftlich lohnt. Das bringt natürlich noch ganz andere Player mit rein. Also ich denke mal, es gibt jetzt schon Weltraumbehörden wie die NASA und die ESA, die planen, wie man das Ganze wirtschaftlich nutzen könnte. Sobald man dann im Rahmen von Artemis die erste Basis auf dem Mond haben wird, wird sich natürlich ein ganzer logistischer Rattenschwanz dran heften. Ne? Dann gibt es dann Dienstleister, die die Basis versorgen. SpaceX wäre jetzt zum Beispiel der bekannteste, den wahrscheinlich die meisten kennen. Diese Mondhöhlen können dann als Materiallager genutzt werden. Es gibt einen Raumhafen, wo Dinge dorthin verschifft werden und wieder zurück. Das heißt, da werden wir direkt eine ganze Logistikwirtschaft haben. Die wird sich ganz automatisch entwickeln. Was ich am spannendsten finde, wo ich das größte Potenzial für eine lunare Ökonomie sehe sozusagen, ist der Weltraumtourismus. Und auch das, bevor die Leute mich jetzt wieder für verrückt erklären, ist ja etwas, was schon existiert. Wir haben jetzt schon die ersten privaten Flüge in den Weltraum, die zugegebenermaßen sehr teuer sind. Okay, das kann sich nicht jeder leisten, aber es existiert schon. Und das wird definitiv ein Ding werden, was wir alle zu unseren Lebzeiten noch miterleben werden.
Und Tim, sag, würdest du Urlaub in so einem Mondhotel machen?
Der Ausblick vom Mondhotel auf die Erde wäre natürlich phänomenal. Das würde ich schon mal gerne sehen. Ich überlege mir das mal. Also ich werde nicht in den ersten Flug steigen. Ich lasse das erstmal ein paar andere machen. Aber vielleicht mache ich es dann auch. Es wird noch ein bisschen dauern, muss man leider auch sagen. Denn wenn jetzt die ersten Artemis-Astronauten dorthin fliegen, das ist ja dann wirklich Pionierarbeit, gefährlich. Man muss erstmal gucken, wie ist es dort. Ich nehme auch mal an, dass die Mondtouristen nicht den ganzen Tag im Raumanzug dort rumlaufen wollen. Ne? So ein Urlaub soll auch entspannt sein. Also vielleicht müssen wir warten, da gibt es aber auch schon Überlegungen, bis die ersten Mondhöhlen komplett abgedichtet werden. Also, sodass man da drin dann quasi ja irdische Bedingungen hat. Sauerstoff, man kann atmen, man braucht keinen Raumanzug. Das wäre dann ein 5-Sterne-Mondhotel. Da kommen dann wieder diese großen lunaren 3D-Drucker ins Spiel, von denen wir eben gesprochen haben. Da drucken wir uns einfach so einen riesigen Pfropf. Und damit machen wir die Mondhöhle zu. Der Regolith, der eignet sich für sowas wirklich besonders gut, denn dieser Mondstaub, wenn man den jetzt mikroskopisch betrachtet, hat er sehr scharfkantige Partikel. Ich habe mit Matthias Maurer gesprochen, der hat mir erzählt, wenn man da rumläuft, das ist sehr unangenehm. Also man bleibt die ganze Zeit stecken und man kommt nicht so richtig vorwärts. Also eigentlich ein sehr unangenehmes Material, aber für 3D-Druck relativ gut geeignet. Und ich glaube, dass wir ja aus diesem Regolith super Baumaterial herstellen können. was dann auch wieder ein Wirtschaftszweig wäre. Da sind wir auch wieder beim Thema Mondökonomie.
Das heißt, eines Tages werden wir unsere Häuser auf der Erde mit Mondgestein bauen. Theoretisch vielleicht auch möglich, aber ein anderes Thema für eine andere Folge.
Ja, absolut. Also ich meine, warum nicht? So ein schönes 3D-Druckhaus aus Mondgestein hier im Vorort von Köln. würde ich mir kaufen.
Tim, eine letzte Frage habe ich noch. Was fasziniert dich persönlich am meisten an diesen Mondhöhlen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, ich finde den Gedanken einfach wirklich faszinierend, dass auf unserem Weg zu den Sternen wir erstmal wieder zu Höhlenbewohnern werden müssen. So wie unsere Vorfahren. Also irgendwie, man könnte sagen, back to the roots so ein bisschen. Nur diesmal suchen wir nicht Schutz vor einem Säbelzahntiger oder so, sondern eben vor kosmischer Strahlung. So schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Und wer weiß, vielleicht sitzen unsere Enkelkinder eines Tages in einer gemütlichen Mondhöhlen-WG und blicken auf die Erde.
Ja, und wir nehmen dann den nächsten, oder nicht den nächsten, aber sagen wir mal, einen Podcast in der Zukunft nehmen wir dann aus der Mondhöhle auf.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Lieber Tim, ich danke dir ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Ja, danke dir, lieber Andreas. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, über die Mondhöhlen abzunörden.
Wunderbar. Mir bleibt an dieser Stelle wie immer mich zu verabschieden. Das war Schneller Schlau. Wer Lust auf noch mehr Wissenschaft hat, ist herzlich eingeladen, PM oder das Schneller Schlau Magazin als E-Paper oder am Kiosk zu kaufen. Mein Name ist Andreas Albes. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute und bleibt neugierig.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.